Okay, hi. Freut mich, dass der Raum so voll ist, das hätte ich nicht gedacht. Vielleicht waren es die Katzen. Zero Trust ist so ein Thema von Sicherheitsarchitektur. Also wie basteln wir unsere Organisation, unsere Services, unsere Hackspaces, Vereine, was auch immer, unsere Organisation oder auch was wir für andere anbieten, wie basteln wir das so, dass es sicher ist. Genau, und das soll hier heute so ein bisschen das Thema sein. Ich möchte aber auch auf einer hohen Flughöhe bleiben. Es soll hier nicht darum gehen, wie man jetzt Keycloak richtig konfiguriert, was in irgendeinem Token drin stehen soll und was die Vorzüge von OpenID Connect sind. Das können wir an anderer Stelle gerne diskutieren. Ich bin da auch eher leidenschaftslos, wenn es um Tech-Details geht. Ich möchte eher so das Prinzip und die grobe Architektur des Ganzen ein bisschen rüberbringen. Sicherheitsarchitektur, hatte ich gerade schon gesagt, ist so ein bisschen die Art und Weise, wie man eine Organisation, welcher Art auch immer, gegen Bedrohung schützt. Das kommt natürlich so ein bisschen auch aus der Wirtschaft, so ein bisschen auch, ja, behördlicher Kontext geht jetzt gerade ein bisschen los. Aber gerade Google, Microsoft, Amazon, die großen Nummern in der Digitalwirtschaft, die machen es schon. Also IT-Sicherheitsarchitektur, nicht jetzt unbedingt eine Software-Architektur, über das Für und Wider von Microservices wurde sich, glaube ich, gestern draußen auch schon viel unterhalten und vielleicht auch an anderen Stellen. Auch darum soll es jetzt nicht so sehr gehen, wobei es hier vielleicht ein kleines Argument pro Microservices wird. Also falls ihr sowas in eurem Köcher braucht, nehmt es gerne mit rein. Und auch andere Themen, die sich so ein bisschen mit Sicherheitsarchitektur dann vielleicht eher der physischeren beschäftigen, die blenden wir hier auch aus. Also wie man jetzt zum Beispiel einen Serverraum baulich gut ausstattet, abschließt, Schließberechtigung verteilt, Pförtner, was auch immer, darum soll es nicht gehen, sondern um den Tech-Teil, um Hardware, Software und so weiter. Jetzt sehe ich leider auf der nächsten Folie ist das Bild schlecht gecroppt, da habe ich irgendwie einen Murks gemacht. Nein. Klassisches Paradigma in der Sicherheitsarchitektur ist der Perimeter, die Perimetersicherheit. Burggraben und Mauer sagt man auch dazu, weil wir haben so ein drin, das ist unsere Organisation und da sind unsere Dienste, unsere Datenbestände, was auch immer unsere schützenswerten Güter sind. Und wie jetzt hier in einem Gebäude, in einem Raum oder was auch immer, basteln wir dann halt mit Netzwerk, mit Firewalls, mit demilitarisierten Zonen und dem ganzen Krimskrams. Was aber auch bedeutet, wenn jemand drinnen ist, zählt diese Entität automatisch als vertrauenswürdig und kann sich dann recht frei bewegen, hat relativ viel Handhabe und das Thema, laterale Bewegung ist gerade auch so eins, was in der Cybersicherheit viel diskutiert wird, weil gerade moderne Schadsoftware, Ransomwares und so weiter, die setzen viel auf diese laterale Bewegung, dass sie durch Social Engineering, was auch immer, einen Punkt kapern, dass sie reinkommen, zum Beispiel durch ein E-Mail-Konto, durch ein was auch immer und bewegen sich dann relativ störungsfrei im Netzwerk fort. Das Ganze passiert dann meist mit Trickserei und wenn man sich so ein bisschen, ich würde es nicht empfehlen, zu viel zu mit beschäftigen, dann kriegt man nur sehr viel schlechte Laune. Das wird nicht besser werden, gerade mit diesen Angriffen, die dann viel auf laterale Bewegung setzen. Das heißt, wir müssen da vielleicht uns Gedanken machen. Das gilt natürlich insbesondere für Organisationen, die entweder sehr schützenswerte Daten irgendwie haben, verarbeiten, aber natürlich auch für zum Beispiel RFAs, für Hackspaces, so eine Mitgliederverwaltung, Services, die wir vielleicht anbieten, auch für andere in der Stadt oder in unserer größeren Community. Da geht es im Prinzip um dasselbe. Was man jetzt auch häufig sagen kann, wenn es darum geht, Angreifende können sich leicht reintricksen, dann ist das Problem ja wieder so der Faktor Mensch. Ne? Das ist dann leider so schnell das Konterargument, was kommt. Und jetzt bin ich nun aber aus der menschenzentrierten Informationssicherheit und kann sagen, was ihr wahrscheinlich auch mit ein bisschen Küchenpsychologie bestätigen könnt, Menschen ändern ist schwer. Ne? So Thema Neujahrsvorsätze und so, erinnert sich noch jemand an die eigenen? Also Menschen ändern ist eigentlich die viel, viel schwierigere Aufgabe, als eine Organisation abzusichern. Denn wir Menschen machen halt auch Fehler. Ne? Das ist bei uns inhärent, das ist eigentlich auch ganz gut so, weil so funktioniert auch unser Lernprozess. Ne? Hier laufen ja auch einige Kids rum, die auch viel lernen, wie man schneller eine Treppe rauf oder runter kommt oder so, oder klettert oder was weiß ich. Und das passiert, indem wir Fehler machen. Ne? Dann stolpert man halt mal und dann weiß man aber das nächste Mal besser. Das heißt, wir müssen unsere Systeme, unsere Architekturen darauf auslegen, dass Fehler unweigerlich passieren werden von menschlicher Seite. Das können Missverständnisse sein, Unaufmerksamkeit, dass man im Kopf gerade noch ein bisschen düselig ist von letzter Nacht oder weil man gerade irgendwie sich um einen lieben Menschen sorgt oder um eine liebe Katze. Also muss die Sicherheitsarchitektur, und das gilt insbesondere für Sicherheitstechnologie allgemein, muss darauf ausgelegt sein, dass Fehler antizipiert werden und dass man sich schnell und ohne großen Schaden recovern kann von dem Fehler. Eine prominente Sicherheitstechnologie, die es nicht schafft, ist übrigens PGP. Mein persönlicher Erzfeind, aber da können wir auch an anderer Stelle drüber. Also, es darf nicht zu einem riesengroßen Problem führen in der Organisation, wie auch immer sie aussehen, macht. Dann darf nicht sofort alles in Brand stehen oder in sich zusammenfallen oder, keine Ahnung, die Meute Hunde reingelassen werden oder so. Hier setzt Zero Trust auch ein bisschen an. Einmal in diesem drinnen, draußen, brauchen wir das wirklich noch? Ist das auch noch so zeitgemäß, wenn wir viel Cloud-Services einsetzen? Sind die dann drin? Ist die Cloud dann bei uns? Wird ein bisschen feucht oder so. Zero Trust sagt im Kern, wir haben kein implizites Vertrauen mehr aufgrund von Perimeterzugriff. Also wenn ich auf das Netzwerk zugreifen kann, dann kann ich nicht unbedingt hier alles zum Beispiel unverschlüsselten Netzwerkverkehr einsehen oder so. Das gibt es tatsächlich noch in Organisationen, insbesondere in öffentlichen Organisationen, dass man sagt, gut, unser Netz ist ja sicher, ne? Und darum müssen wir ja intern auch nicht verschlüsseln. Egal, anderes Thema. Also Zero Trust sagt, ob du im Netz bist oder nicht, erstmal von untergeordneter Wichtigkeit. Denn du als anfragende Entität, also als Skript, als Bot, als Mensch, musst beweisen, dass du hier vertrauenswürdig bist. Und das immer wieder. Kein pauschales Vertrauen mehr. Das ist das Burggraben- und Mauer-Ding. Ne? Wer es reinschafft in unsere Burg, der ist drin. Wenn ihr schon mal Assassin's Creed habt, ne? Wisst ihr, wie gut das funktioniert. Und hier sagt man eben, das heißt, der Netzwerkperimeter ist dann auch gar nicht mehr so wichtig. Der Schwerpunkt, der Fokus wird hier also nicht so sehr auf die Netzabsicherung gelegt, sondern auf die Ressourcen, nämlich das, was wir eigentlich schützen wollen. Also unsere Kabelleitungen, was auch immer, nicht so wichtig. Dafür unsere Services, die wir haben, unseren Matrix-Server, unseren Home Assistant, unseren Data, was auch immer, unsere Mitgliederverwaltung, unser Buchhaltungssoftware oder so, was man alles so braucht als Verein. Ne? Das sind die wirklich wichtigen Ressourcen, die es uns geht, wo auch zum Beispiel sensible Daten liegen, ne? Kontodaten von Mitgliedern, Klarnamen, spannendes Ding. Der Fokus. Wir sehen das Netzwerk als grundsätzlich unsicher bzw. nicht vertrauenswürdig an, weil da kann sich ja jeder tummeln. Und deshalb können wir letztendlich in der Konsequenz auch unsere Ressourcen einfach nicht stecken. Wenn wir die Ressourcen nämlich ausreichend absetzen, das macht es dann natürlich leichter, wir irgendwie zu uns reinholen, es wird feucht und neblig, sondern wir können sie da draußen lassen und sichern aber den Kram, den wir geklaut haben, entsprechend so ab nach Zero Trust. Das heißt, der Ressourcenzugriff erfolgt hier sitzungsbasiert, ne, also nicht von Lokation oder sowas, sondern explizite Verifikation, explizite Überprüfung und risikobasiert. Risikobasierte Authentisierung kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr so Dienste nutzt wie Amazon, PayPal, Microsoft. GitHub ist da bestimmt auch mit drin, da habe ich mich schon länger nicht mehr eingeloggt. Also risikobasierte Authentisierung schaut sich so ein bisschen den Kontext an, die Metadaten. Welche Location IP-basiert zum Beispiel, ist das hier, wo der Aufruf kommt? Ist das, wo 90% der anderen Aufrufe auch immer herkommen? Oder wenn ihr jetzt gerade weit weg von zu Hause seid und euch plötzlich aus diesem Hannover irgendwo einloggen wollt, dann könnte das hier das Risiko erhöhen, also die Risikobewertung in der Identitätsverwaltung, sodass ihr auch mal wieder euren zweiten Faktor rauskramen müsst zum Einloggen und nicht nur das Passwort oder vielleicht das Passwort nochmal neu eingeben müsst. Das ist etwas, was, wie gesagt, bei den großen Internetplattformen schon viel gemacht wird. Da gibt es auch schon ganz gute Forschungspaper zu. Und das ist im Prinzip auch das, was wir in Zero Trust für alle unsere Ressourcen wollen. Wir gucken also, und hier kann das Netzwerk, die Netzwerklocation ein gewisser Faktor sein. Ist es das Leitstelle 511-Netz, aus dem gerade zugegriffen wird auf diese Ressource? Dann gebe ich vielleicht schon mal ein, da drehe ich die Risikostufe vielleicht schon mal ein bisschen runter. Ist es aus China, Nordkorea oder irgendwo? Dann drehe ich sie vielleicht noch mal ein bisschen höher und verlange noch mal einen zweiten oder vielleicht sogar einen dritten Faktor, je nachdem, um was es sich hier handelt und konfiguriert ist. Das heißt, klar, hier gehen wir an die Metadaten. Und das ist, wenn wir Datenschutz, ich will jetzt nicht unbedingt sagen Datenschutzbeauftragte, wenn wir Datenschutz-Ultras haben, sagen wir es so, wenn wir Datenschutz-Ultras haben, die sagen, oh mein Gott, absolute Datensparsamkeit, dann braucht es hier einiges an aber die sollte man auch nochmal aufklären bezüglich dieser Perimetergeschichte. Aber ja, wir brauchen hier Metadaten, von wann erfolgt der Zugriff, von wo erfolgt der Zugriff, in welchen Frequenzen erfolgt der Zugriff. Wenn ich 2000 Anfragen innerhalb von einer halben Sekunde habe, ist es wahrscheinlich kein manueller Login-Versuch. Kann natürlich sein, dass hier gerade ein interner Pentest läuft oder was auch immer. Da müsst ihr schauen, was so das übliche Verhalten ist, ne, in der Organisation oder bezüglich auf die Ressource. Wenn wir jetzt hacker.org Zero Trust-mäßig absichern wollen, das ist ja die Spielwiese schlechthin, wo jeder seine Skripte gegenwirft. Da lohnt es vielleicht nicht oder vielleicht auch gerade deshalb, dass da nicht schon wieder die Passwortdatenbank rausgefischt wird oder so. Also ja, welche Metadaten, wie man diese risikobasierte Authentisierung gestaltet, ist dann natürlich Sache des Kontexts und der jeweiligen Ressource. Vielleicht möchten wir Dinge auch gar nicht aus Nordkorea erreichbar machen oder aus China. Und wenn dann aber jemand halt wegen irgendwas ein VPN in Richtung China macht, dann, muss es halt aus, wenn ich an die Ressource aus unserem Erfahr will. Ist vielleicht auch nicht so verkehrt. Technisch oder architektonisch gesehen heißt das aber auch, dass wir diese Ressourcen, unsere Services, Datenbanken, was auch immer, ein bisschen befähigen müssen, sagt man so schön. Ne? Das heißt, jede Ressource bekommt einen Türsteher dazu. Das ist der sogenannte Policy Enforcement Point. Also, ja, der sagt, du bekommst den Zugriff oder eben. Enforcement Point macht nur das Enforcement. Also sagt nur ja oder nö. Die Entscheidung wird an anderer Stelle getroffen, beim sogenannten Policy Decision Point, also Authentisierung, Autorisierung. Das ist dann meistens das Identitätsmanagement, was unter Zero Trust dann eine deutlich stärkere Rolle bekommt als im klassischen Perimetermodell. Der Policy Enforcement Point handelt also nur auf Weisung des Policy Decision Point. Man könnte fast sagen, das ist hier so die, der Policy Decision Point ist die Legislative, der Enforcement Point die Exekutive, wenn man das mal abbilden möchte. Das heißt, entweder müssen wir diesen Policy Enforcement Point als Softwarekomponente dranflanschen, hier das Thema Microservices schon erwähnt, oder man setzt es irgendwie da macht. Und schon haben wir statt einer Burg mit Mauer und Graben, haben wir so eine Art Volksfest. Ne? So ein, bei uns ist hier Schützenfest, was ein großes Ding ist, oder Oktoberfest oder was auch immer. jeder kann rein, kein Eintritt, alles cool. Aber wenn wir dann doch irgendwie Karussell fahren wollen, Autoscooter oder in dieses und jenes Festzelt, dann wird halt schon mal geprüft, wie nüchtern bist du eigentlich noch. Wenn du sichtbar schwanger bist, sollst du vielleicht auch nicht auf die Achterbahn und so weiter. Das ist dann im Prinzip das Policy Enforcement dann an der Fahrgeschäfte Ticketbude. Genau so ist es dann in der Sicherheitsarchitektur. Entweder wir zäunen das Ding individuell ein mit einem Mikroperimeter, da kann man die ganzen Firewalls dann weiterverwenden, oder wir machen es sogar super cool gehypt mit Software-Defined Networking, dass wir die Route überhaupt erst nur schalten im Netzwerk, wenn der Policy Decision Point sagt, jo, ist vertrauenswürdig, darf zugreifen. Das aber, wie gesagt, sind die technischen Feinheiten, da will ich jetzt gar nicht so weit rein. Nur damit ihr diese beiden Worte Enforcement und Decision Point schon mal gehört habt, denn das sind so die zentralen Architekturkomponenten. Was bringt das nun? Wir können die wirklich wichtigen Sachen absichern, also die Ressourcen, da wo die eigentlichen Assets sind, unsere Daten, unsere Dienste, die wir betreiben, die auch da sein sollen. Wir können leichter SSO machen, weil wir das Ganze so ein bisschen im IAM, im Identitätsmanagement zentralisieren und können gerade im Kontext, wie machen wir das dann jetzt mit Cloud und so weiter, auch Komplexität reduzieren. Dass wir gar nicht mehr uns über dieses drinnen draußen den Kopf zerbrechen müssen, sondern einfach sagen, ja gut, das ist unsere Ressource und die sichern wir so ab. Egal, ob sie jetzt hier in unserem Kabuff steht mit den ganzen Kabeln, im Datenklo auf Camp oder wo auch immer in der Amazon Cloud. Was braucht es? Gerade Authentisierung, Autorisierung hängt natürlich irgendwie mit Berechtigung zusammen. Das heißt, hier muss man sich ein bisschen Gedanken machen, was ist eigentlich das Berechtigungsmodell, was wir so als Organisation vorsehen. Ich sag mal, in Airfast, in Hackspaces ist es vielleicht eher flacher als in so einer klassischen Unternehmen oder einer Behörde, dass man da irgendwie Großprozessdiagramme, Arbeitsplatzbeschreibung und den ganzen Kram hat, aber auch im Nerd-Kontext gibt es ja die Leute vom NOC, die Leute vom Vorstand, die Leute, die irgendwie Kassenwarte sind. Und wer anders braucht ja keinen Zugriff auf die Buchhaltungssoftware. Naja, die Kassenprüfer, aber egal. Oder vielleicht bieten wir als RV oder Space auch Dienste an, denen sich andere auch unabhängig von der Mitgliedschaft irgendwie einloggen oder das nutzen können, zum Beispiel ein Mastodon-Server oder ein Matrix-Server oder vielleicht auch noch ganz antik so ein Jabber-Server. Dass man also sich mal Gedanken macht über Rollen und attributsbasierte Zugriffe. Airbag, Airbag, auch noch so ein Ding irgendwie aus Informatikvorlesungen. Dann braucht es natürlich so ein Ding, wie risikobasierte Authentisierung kann. Da kristallisiert sich meiner Wahrnehmung nach Keycloak gerade so ein bisschen raus als das Mittel der Wahl, zusammen mit OpenID Connect und diesen JSON Web Tokens. Und wenn man es dann noch cooler machen möchte, weil wir ja auch irgendwie so alle ein Schiff sind im CCC, könnte man auch drüber nachdenken, ob man Identität irgendwie föderiert. Dass ich dann zum Beispiel auch im C4 in Köln oder so mit meinem Leitstelle 511-Account vielleicht auf diese zugreifen kann, weil das C4 Identitätsmanagement oder mit dem Leitstelle Identitätsmanagement das so ein bisschen aushandelt oder da einheitliche Formate, Schnittstellen, was auch immer genutzt werden. Das wäre dann so das mega coole Kram. Und über Software-Defined Networking hatte ich ja auch schon erzählt. Und das war es im Prinzip auch schon mit dem Kurzblick. Wer jetzt Lust hat, da noch ein bisschen tiefer einzusteigen, der Standard der Wahl oder die Publikation der Wahl ist von der NIST, also der US-Standardisierungsbehörde, die ja auch viel Gutes im Informationssicherheitsbereich machen. Special Publication 800-207 ist hier das Ding für eine Zero-Trust-Architektur. Darauf aufbauend hat die CISA, Cyber Information Security Agency der USA, ein Reifegradmodell, ein Zero Trust Security Model auf. Das hat dann auch so hübsche Bilder mit und den ganzen Krempel, was Manager immer so lieben. Und wiederum darauf aufbauend hat das BSI 2023 ein Positionspapier zum Thema Zero Trust veröffentlicht, wo sie es nochmal ein bisschen in das BSI-Sprech, in die BSI-Landschaft transportiert haben und auch tatsächlich so ein bisschen schon Kategorien aufgestellt haben. jetzt Authentisierung auch im klassischen, im, naja, fortgeschrittenen, so halb und im Ideal Zero Trust Bild. Oder zum Beispiel der Perimeterschutz. Da kann man dann schon so ein bisschen Checklisten gegen machen. Und wer lieber in Implementierung schaut, in Code reinschaut, da ist gerade das Projekt GA-Lotse aus dem öffentlichen Bereich. Das ist, glaube ich, aus Hessen eine digitale Infrastruktur zur, zum Datenaustausch zwischen Gesundheitsämtern. Die Gesundheitsämter und die sollen aber Daten austauschen, zum Beispiel über Infektionsgeschehen. Und das soll diese Software GA-Lotse bewerkstelligen und die nutzt auch eine Zero-Trust-Architektur, um das eben zu realisieren. Auch im öffentlichen Bereich, dass die Registermodernisierungsinfrastruktur, das NOTS, National Once Only Technical System, nutzt auch Zero Trust. Ich finde, die haben noch mal ein bisschen mehr Dokumentation dazu. Ich finde aber nicht alle deren Entscheidungen so cool. Darum habe ich es hier nicht mit aufgeschrieben, sind aber beides Projekte aus dem öffentlichen Bereich. GA-Lotse hier insbesondere von Bianca Kastel vorangetrieben, die ja auch in Chaoskreisen keine Unbekannte ist. Also wer Lust hat, da weiter reinzulesen, kann es dort tun oder auch einfach mal Software anschauen. Es gibt gute Paper zu risikobasierter Authentisierung. Es gibt bei Keycloak ja auch, wie gesagt, Erweiterungsmodule für Zero Trust. Und ja, dann war es auch schon. Vielen Dank euch und noch ein schönes Hackover. Gibt es noch Fragen, Anmerkungen, Ergänzungen? Boah, da gehen die Hände hoch.
Ja, hallo, hallo. Du hast halt gezeigt, dass es da so ein bisschen eigentlich dadurch sich Sachen vereinfachen würden auf der einen Slide. Also ich sage jetzt mal Single Sign-On war so ein Beispiel. Meine Wahrnehmung ist allerdings, dass wir verschieben ein bisschen nur die Komplexität. Ja, sie ändert sich für die Benutzer, aber gerade wenn man zum Beispiel MTLS oder modernere, also wenn man auch die Endpunkte zueinander sich in Zero Trust begeben lässt, erhöht sich ungemein der Aufwand für diejenigen, die die Systeme verwalten, weil du halt darauf achten musst, dass genau all diese Dinge dort auch stattfinden. Ja. Hast du da irgendwie eine, also Erfahrung, Meinung, irgendwas?
Ja, ich mache so einen beruflichen Kontext, so Zero Trust Transformation von so einer echt großen und komplexen Organisation. Das ist natürlich das, was man in Richtung User-Seite verspricht. Was in Richtung, ich sag mal, organisatorische Schulden so ein Ding ist, ist vor allem diese Verknüpfung oder dieses Abbilden der Organisation in Technik. Denn da gibt es viel, viel Hausaufgaben, die nicht gemacht wurden. Gerade so Prozessdokumentation, Rollen- und Berechtigungskonzepte, Arbeitsplatzbeschreibung. Naja, also ein Kram. Natürlich auch die Chance, ein bisschen gerade gezogen zu werden durch Zero Trust, aber kann halt auch nerven. Und klar, wenn ich hier von Software-Defined Networking spreche, dann sind die Perimeter-Folks auch am Ächzen und Jammern, weil die ja vorher nur ihre paar Firewalls und Packet-Filters und was auch immer hatten und jetzt irgendwie mehr arbeiten müssen. Und auch, dass sich Menschen, die Software entwickeln, dann auch plötzlich über Policy Enforcement und über irgendwie Autorisierungstoken und so Gedanken machen müssen, die jammern dann natürlich auch, ja.
Aber ich sag mal so,
lernen noch gern was Neues. Von daher kann es ja vielleicht auch eine Chance sein, aber da spricht jetzt schon wieder mein Job Kiki auf jeden Fall.
Dankeschön.
Gerne.
Erstmal danke für den Talk. Ja. Ganz zu Anfang ein bisschen Trolling. Ich habe alle Neujahrsvorsätze, die ich hatte, umgesetzt.
Alter,
und zwar erfolgreich. Also so viel dazu, man macht das ja nie. Doch, es gibt Menschen, die machen das. Ich bin einfach nur stur wie Sau dabei. Das nächste ist, Risk-Based Auth setzt logischerweise voraus, dass man Metadaten auswertet. Beim nächsten Gespräch mit Datenschutzbeauftragten einfach mal Artikel 6f, berechtigtes Interesse, und 6c zur Umsetzung einer rechtlichen Grundlage irgendwie mal anführen, weil funktioniert. So viel dazu. Und dann die Frage, föderierte Accounts, die erhöhen doch eigentlich den Attack-Surface. Wie, hast du eine Idee, wie man das dann wieder mitigieren möchte? Weil das wird kompliziert.
Erst zu 6F gilt nicht für den öffentlichen Bereich. Das ist meine Trap-Card hier an der Stelle. Und damit oute ich mich auch so ein bisschen als öffentlicher Dienst. Ne? Kann ich nicht pullen in meinem Job. Aber technisch-organisatorische Maßnahmen ist auch
wieder so. Da gibt es aber öffentliches Interesse.
Lass uns danach drüber sprechen. Auch das ist nicht uneingeschränkt anwendbar. Genau, das war das Thema Metadaten und das Thema IAM, föderierte Identitäten, das war, glaube ich, hier. Das ist auch noch so ein kleines bisschen Fragezeichen. Also natürlich, das Identitätsmanagement ist dann umso wertvoller, ist dann umso mehr Kronjuwelen, um jetzt hier wieder ein BSI-Sprech rauszuholen. Also da müssen wir dann schauen, dass wir das Ding gut absichern, beziehungsweise auf mehrere Beine stellen. Eine echte Föderation, ich weiß, dass es so erste Prototyp-Ideen gab, die NIST hat das in ihrer Publikation auch so ein bisschen skizziert, dass wenn man so Organisationen mit sehr unabhängigen Standorten hat oder sowas, dass man dann das irgendwie föderieren kann. Dafür braucht es aber natürlich ein bisschen gemeinsame Einigung über zum Beispiel das Format von Tokens oder von Nutzung von Standardstechnologien und so weiter oder auch Labeling von Ressourcen oder Daten im Sinne von einer attributsbasierten Zugriffskontrolle. Das ist dann was die zu föderierenden Organisationen entweder untereinander aushandeln müssen, wie sie sich da koordinieren, oder was man vielleicht auch am Rande einer Standardisierung, wenn wir jetzt so über das Fediverse oder so sprechen oder über Matrix, dass wir es da noch irgendwo unterbringen. Das sind so die zwei Möglichkeiten, die ich sehe.
Danke.
Danke dir.
Du hast gesagt, du trennst den Punkt auf Execution und den Punkt auf, was war das, die? Gott, jetzt habe ich es vergessen. Decision, genau.
Ja.
Das macht mir persönlich immer Bauchschmerzen, weil je weiter das getrennt ist, desto größer ist das Problem, dass du möglicherweise Änderungen zwischendrin hast und den Informationsweg zwischen beiden Situationen auch noch sichern musst. Du musst dir auch sagen, dass ja, er darf, muss sicher ankommen. Nun sind User nicht so volatil wie andere Dinge, aber siehst du da Probleme?
Das ist unter meiner Flughöhe, sage ich jetzt mal, zu bodennah sozusagen, als dass ich da qualifiziert eine Aussage geben könnte. Ich finde es aber schon sehr ambitioniert, dass ich innerhalb von, ich sag mal, einer Paketlaufzeit, ne, so von Decision Point zu Enforcement Point die Autorisierungsentscheidung ändern sollte. Also das halte ich eher für einen Spezialfall, so aus dem Bauch heraus, aber mangels technischem Detailwissen kann ich dir da keine tiefere Antwort geben.
Danke.
Gerne.
Hi, ja, danke für den Vortrag. Eine Frage bezüglich wie man den, wenn man dann jetzt sehr feingranulare Zugriffe hat, was ja gerne irgendwie in so einer Organisation passiert, irgendwie eine Person wandert durch 5 Projekte oder 10, in jedem Projekt werden irgendwelche Berechtigungen benötigt, dann bekommt diese Person irgendwie in jedem Projekt irgendwie die Berechtigung, Zugriff auf das Projekt, und wenn sie weiterzieht, hat sie die dann einfach weiter noch. Dann ist es vielleicht noch eine Entwicklerin, die am Ende vielleicht noch ein persönliches Authentifizierungstoken benutzt, um irgendwelche Deployment-Prozesse anzustoßen, und wenn diese Person dann irgendwie nach 5 oder 10 Jahren das Unternehmen verlässt, dann kann man diesen Account quasi nicht mehr abschalten, ohne dass die halbe Deployment-Landschaft zusammenbricht. Hast du da irgendwelche Best Practices oder wie man mit sowas am besten umgeht?
Organisatorische Schulden abbauen. Wenn die Person ein Projekt verlässt, braucht sie keine Berechtigung mehr für das Projekt. Wenn sie eine Organisation Einheit wechseln, braucht sie keine Berechtigung oder ändern sich die Berechtigungen. Man kann auch Berechtigungen wieder entziehen. Das ist Azubis sind auch so super Kandidaten für sowas. Oder wenn man dual Studierende hat, die durch verschiedene Teile der Organisation wandern, um den coolsten Platz für sich irgendwie zu finden. Die sammeln dann auch sehr schnell Accounts von allen möglichen Ecken und Enden, die auch irgendwie nie wieder entzogen werden. Also macht euch klar, was sind eigentlich die Rollen? Fangen wir mal da mal an. Was sind die Rollen, zum Beispiel in Projekten oder auch in den jeweiligen Organisationseinheiten? Und welche Berechtigungen gehen damit einher? Müsste es eigentlich schon in der Datenschutz-Doku geben, aber pst. Und das organisatorisch konsequent haben, ist eigentlich fast schon die schwierigere Aufgabe. und dann technisch umsetzen. Damit ist das IRM halt entsprechend gepflegt wird. Hier wäre natürlich die super Glitzerlösung direkt aus der Personalverwaltung oder was auch immer, dann an das IRM die geänderten Informationen schicken, dass da gar kein Mensch mehr irgendwas, hey, kannst du das mal ändern bitte? Und dann ist jemand aber im Urlaub auf Hackover oder krank oder was auch immer und macht es dann halt erstmal ein halbes Jahr nicht. Ne? Kennt man auch. Also ja, organisatorische Schulden, das war die Antwort. Ich weiß nicht, ob wir noch Zeit für eine weitere Frage haben. Das sieht so aus. Aber es ist keine da. Dann vielen Dank.